Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Gerd hat schon gute Einleitung gemacht. Ich habe das im Internet so ein bisschen umgeschaut zum Thema Advent und habe daraus kopiert. Ich dachte, ich lese das vor und Gerd geht nach vorne, in ein paar Wörtern erklärt das. Das fand ich ganz gut. Dann habe ich schon erstmal mir eine Arbeit erspart. Hätte ich das gewusst, brauchte ich das gar nicht ausdrucken. Ja, Advent ist ein klassisches Thema. Also zum Beispiel, ich war im Lettland, die feiern kein Advent im Lettland, weil sie meinen, das Leben eines Christen ist ja Advent. Wir warten auf unseren Herrn und Heiland. Und wenn es früher, hat man gewartet auf den Heiland und Retter, jetzt warten wir auf unseren Erlöser, der uns zu sich aufnimmt in seiner Herrlichkeit. Unsere Einleitungsvers haben wir ja gehört, das war schon ein sehr guter Gedanke, wo die, konnte man das einblenden, Micha, nochmal? Ja, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und sieht zum Himmel? Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und fährt gen Himmel, so steht nach Martin Luther, und dann ist die Engelsbotschaft. Stehen zwei Engel und sagen, was steht ihr und guckt in den Himmel? Dieser Jesus wird genauso wiederkommen. Und Advent, wie schon Gerd gesagt hat, ist an einer Seite eine Wartezeit auf Weihnachten, auf das Kommen Jesu, auf anderer Seite ist aber auf das zweite Kommen, wird auch mehr hingedeutet. Und ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man im Jahr so 4 Wochen hat, wo man besonders auf das Wiederkommen Jesu hindeutet. Bevor wir aber mit dem Text anfangen, mit der Predigt, möchte ich bitten, dass wir uns beugen und ich bete kurz. Ja, unser himmlischer Vater, im Namen Jesu, wir sind dankbar, dass wir noch hier in dieser Gemeinde uns versammeln dürfen, in Frieden, und dass es noch möglich ist. Und trotz dieser betrübten Stimmung, Herr, du hast es möglich gemacht. Und wir bitten, dass du segnest uns durch dein Wort, dass du zu uns redest, dass du uns ermutigst und stärkst im Glauben durch deinen Geist und uns inneren Frieden und Freude schenkst auf dein Kommen. Wir danken dir, Herr, dafür. Amen. Ja, übrigens, als Jesus Christus auf dieser Erde kam, dann haben die Hirten diese Botschaft von Engeln gehört. Euch ist der Retter geboren. Und wo Jesus sich verabschiedet, da stehen wieder Engel und sagen wieder, dieser Jesus, so wie ist er in den Himmel gefahren, wird genauso wiederkommen. Wie wird sein Wiederkommen für uns aussehen? Es geht nicht für die ganze Welt, es geht nur für die Gläubigen. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 ist das sehr gut beschrieben. Und das war zu damaliger Zeit sehr aktuelles Thema, ja, weil es war schon praktisch die erste Generation schon ganz alt oder einige sogar gestorben, und es waren Diskussionen, was ist mit denen, die gestorben sind, was kommt noch auf uns zu, ja? Und dann schreibt der Apostel Paulus an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, lieber Bruder, nicht im Unwissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen von Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei den Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ich glaube, es gibt kein größerer Trost als das hier, was wir gelesen haben. Ich müsste einmal bei einer Beerdigung helfen, da war ein junger Mann. Ein junger Mann ist gestorben, 21 Jahre, ein Drogensüchtiger. Wie kann man die Menschen trösten, wenn man da vorne steht? Was kann man da sagen? Wie kann den Menschen irgendwie Mut zusprechen? Irgendwelche Hoffnung? Sehr schwer. Und als meine Schwiegermutter starb, eine gläubige Frau, eine treue Beterin, wie konnte man da die Menschen ermutigen? Dass wir werden alle auferstehen, dass wir werden uns irgendwann alle sehen, dass wir uns bei Gott begegnen. Das ist wunderbar. Und diese Worte, sagte Paulus, tröstet euch untereinander. Und das war Gottes Wille, dass wir nicht in Unwissen bleiben, was mit uns geschieht, wie es weiterläuft. Und das war auch immer die Frage, auch bei den Jüngern, als sie noch mit Jesus unterwegs waren. Wir können getröst sein, Jesus Christus kommt wieder. Das, was wir gelesen haben in unserem Einleitungsvers. Und als die Jünger auf dem Ölberg mit Jesus waren, also vor dem Tempel, dann zeigten sie ihm auf den Tempel und sagten, was für ein Bauten. Und Jesus Christus sagt, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Und als sie dann zusammen waren, dann traten die Jünger zu ihm in Matthäus 24, können wir lesen, Matthäus 24, 3. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen auf dieser Erde? Der Jesus war doch da, direkt vor denen. Der spricht mit denen und sie fragen, wann wird das geschehen, also diese ganze Zerstörung oder diese Endzeit, und wann, was wird das Zeichen sein für dein Kommen auf dieser Erde? Das heißt, die Jünger wussten das, ja, weil sie wanderten mit Jesus. Er hat sie immer wieder angesprochen, dass Menschensohn muss leiden und auferstehen. Und das konnten sie nicht verstehen. Für die Propheten, lesen wir sogar, war das verborgen. Die alttestamentliche Gemeinde war für die Propheten verborgen. Und wir lesen, die Propheten haben es begehrt zu schauen, aber sie haben es nicht geschaut. Ja. Und wir dürfen es. Möglicherweise werden wir einige, so wie hier sagt, also die Toten werden zwar auferstehen und die anderen werden, und die übrig bleiben, wenn wir übrig bleiben, oder was der Gerd auch gelesen hat, ist interessant, wir werden verwandelt, weil ich denke nicht, dass unsere einige Geschwister, wenn vielleicht noch jemand jung und fit ist, denkt, ja, so in meinem Leib fühle ich mich wohl. Aber wie ist das, wenn man schon da Wehchen hat und hier, dann denkt man, oh, oh, in diesem Leibe, nein, ich kann euch alle trösten. Und Jesus Christus sagt, dass wir uns trösten sollen mit dem Wort, ja, also durch Paulus. Wir werden verwandelt, wir bekommen andere Leiber. Und wenn wir lesen dann 1. Korintherbrief, 5. Kapitel, da steht, wir werden verwandeln, weil also ein Mensch hat ein anderes Leib, die Tiere haben ein anderes Leib, die Engel haben ein anderes Leib. Und also es gibt geistliches Leib und gibt es ein sterbliches Leib. Und wenn wir dem Gott entgegenentrückt werden, werden wir verwandelt und in anderen Leib dem Gott entrückt. Ja, es war immer wieder Diskussion, auch im ersten Christentum, also wo ist denn Jesus geblieben? Und der Petrus müsste in seinem zweiten Brief, im dritten Kapitel, auch Antwort geben, ja, weil es gab schon Spötter, die haben gesagt, ja, der Jesus hat versprochen, dass er wiederkommt. Ja, wo ist er denn? Da sind schon welche entschlafen und ist alles dabei so geblieben. Das können wir zu Hause nachlesen, ja, 2. Petri, Kapitel 3. Wo bleibt der Verheißung seines Kommens? Schließlich steht da sogar in einer Stelle, dieser Geschlecht wird nicht vergehen. Da fragt man sich vielleicht, ich weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist, aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir im Alten Testament, dass der und der war aus dem Geschlecht Judas oder der andere war aus dem Geschlecht Davids oder aus dem Geschlecht Levi. Ja? Also wenn das gemeint ist, Geschlecht, das ist nicht immer, dass es also eine bestimmte Generation. Es ging um den Geschlecht aus dem, vom, was vom Ad, von Abraham stammt. Ja. Und dem Abraham wurde verheißen, dass sein Geschlecht wird nicht vergehen. Ja. Und wird so zahlreich wie die Sterne im Himmel. Und jetzt sehen wir schon, dass das Volk Israel wieder da ist. Es ist nicht untergegangen, ist nicht vergangen, sondern die manche Zeitzeichen schon deuten darauf hin, dass wir schon in der Endzeit sind. In die also in Bezug auf die Auferstehung, ja. Also wir haben schon mal von unserem Bernd gehört. Wenn wir nicht glauben auf die Auferstehung, das ist unser Glaube nichtig, dann haben wir eigentlich keine Hoffnung. Was haben wir denn da zu hoffen? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, sagte Paulus. Wenn wir nicht glauben auf die Auferstehung, wie das die Sadduzäer gemacht haben, die haben es einfach nicht geglaubt. Sie haben an alles Mögliche geglaubt, die Pharisäer zwar haben geglaubt, aber die haben ihre eigene Vorstellung. Und uns ist das ganz klar beschrieben, wie die Auferstehung aussehen wird. Dass der Jesus Christus ist der Erste unter der Auferstandenen. Das ist der Erste, der in den Himmel aufgenommen wurde, damit er in allem der Erste ist. Er ist der Erste, der aus Gott geborener ist. Und wir werden ihm folgen. In 1. Korinther 15, 19 steht, hoffen wir alleine in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter alle Menschen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es war vor einigen Jahren unsere Jahreslosung. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, haben wir nicht viel zu erwarten und nicht so viel Freude. Also die Auferstehung kommt für die, die entschlafen sind, und die anderen werden dann entrückt Gott entgegen. Und Jesus Christus sagt, als er ging Lazarus auferwecken, kam ihm die Martha entgegen. Es war seine Freunde, Familie. Martha sagt, wärest du hier, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus Christus sagt, ja, glaub mir, dein Bruder wird auferstehen. Und sagen sie, ja, glaube ich. Also bei der Auferstehung am jüngsten Tage, das ist eigentlich Endgericht, jüngster Tag, ja. Aber dazwischen gibt es noch eine andere Auferstehung. Und Jesus spricht dann zu Martha, Johannes 11, 25, 26. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist für die Verheißung, für die, die auch schon tot sind. Die werden leben. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und das ist die Verheißung für die, die leben. Die werden dann gar nicht sterben, ja, weil Jesus Christus ist Auferstehung und das Leben, wenn wir in die Zeit hineinkommen. Und dann kommt die Frage an die Martha. Glaubst du das? Glaubst du das auf die Auferstehung? Glaubst du auf die Entrückung? In 1. Thessalonicher, 1. Kapitel, Vers 9 und 10, im 9 steht, kurz zusammengefasst, dass wir bekehrt sind, sind Gott zu dienen und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von den zukünftigen Zorn errettet. Ich werde also einmal nochmal die Betonung machen. Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Ist das nicht gut zu wissen? Ist das nicht ein Trost für uns und Ermutigung, dass wir so einen Herr und Heiland haben und Retter? Und in Johannes 5. Kapitel, Vers 21 steht, denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Er hat Vollmacht, er hat Macht, lebendig zu machen. Die Macht ist ihm vom Vater gegeben worden. Und dann nun zurück zum Text. Wir wollen euch aber, lieber Bruder, nicht umwissen lassen. Und da steht, Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Und weiter, Vers 16, ja hier. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die im Christus sind, gestorben sind, auferstehen. Wenn die Erzengel-Posaune ertönt, also man kommt immer beim Lesen des Textes auf die Gedanken, wann wird das geschehen? Wenn wir so Offenbarung aufschlagen, dann sehen wir da Posaunengerichte, aber da sind die Gerichte. Und wenn man dann noch länger sich damit beschäftigt, dann merkt man, da gibt es so viele Spekulationen. Und dann wird die Frage immer größer, wann eigentlich wird dann das geschehen? Wann kommt Herr Jesus Christus? Der Petrus sagt, dass wir sollen umso fester auf das prophetische Wort achten. Und ihr tut gut daran, wenn ihr darauf achtet. Aber wenn man liest die prophetischen Botschaften, da hat man keine Klarheit in Bezug auf das Kommen, auf den Termin, auf Datum oder sowas. Und ich weiß nur, wenn jemand sich ernst damit befasst, dann merkt man, man kommt nicht weiter damit. Und vielleicht ist das auch gut so. Denn Jesus Christus, bevor er sich verabschiedet hat, in Apostelgeschichte 1,7 steht, er sprach aber zu ihnen, zu seinen Jüngern oder zu allen denen, die da standen, die fragten ihn, wann kommst du denn wieder? Ja, gut zusammengefasst. Und er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, die Zeit oder die Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Es gebührt uns nicht zu wissen. Und dass in anderen Stellen sogar der Menschensohn weiß das auch nicht, weil er war noch Menschensohn auf dieser Erde. Das steht in Matthäus 24, ab Vers 36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wahrscheinlich, also das ist der Wille Gottes, dass wir als Menschen das nicht wissen. Weil der Mensch ist so geneigt, wenn man weiß ganz genau, dann und dann, dann bereitet man sich in den letzten Moment und dann sitzt man und wartet. Einige haben das versucht schon zu berechnen, wann der Menschensohn kommt. Die Jehovas Zeugen haben schon feste Termine berechnet, haben sich verfehlt, einmal, zweimal, dreimal, dann irgendwann haben sie gesagt, okay, Jesus Christus ist gekommen. Also ja, im Geiste, ja. Ja, klar ist er gekommen, noch am Pfingsttag. Das wissen wir auch, ja. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Es gebührt uns aber nicht zu wissen, sagt die Bibel. Es wird aber, am Vers 37, Matthäus 24, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Und wie war das Kommen des Menschensohns? Sie aßen, sie tranken, hier wird dann aufgezählt, es wird zu lange dauern, wenn ich alles lese. Sie heirateten und ließen sie heiraten, bis die Sintflut kam und brachte sie alle um. Und keiner hat damit gerechnet. Alle haben entspannt ihr Leben gelebt und haben wahrscheinlich über Noah noch gelächelt, wo er auf dem Trockenen ein Riesenschiff baut und dann noch in dem großen Ausmaß. Ja, und hier ist uns eine Warnung. Dann steht, wenn zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden in die Mühle mahlen, einer wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Und dann lesen wir in dem Vers 34, das sollt ihr aber wissen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ein anderer Zeuge Lukas, der beschreibt das auch.